ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Potsdam hat sie gestern abgelehnt. Berlin dagegen führt sie jetzt ein. Die viel diskutierte Bezahlkarte für Asylsuchende. Das hat der Berliner Senat auf Vorlage von Sozialsenatorin Kieselteppe beschlossen. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel hat die Einzelheiten.
Die sogenannte Social Card sieht aus wie eine normale EC-Karte und soll in allen Geschäften und auch im Netz als Zahlungsmittel eingesetzt werden können. In den ersten 6 Monaten der Nutzung können die Empfänger aber nur 50 Euro Bargeld pro Monat abheben. Erst nach einem halben Jahr entfällt diese Regelung. Der Zeitraum, in dem laut Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner künftig über ein Asylersuchen entschieden werden soll.
Für mich ist relativ klar, Asylverfahren sollten in Berlin nicht länger als 6 Monate dauern. Und dass diese Bezahlkarte für die Betroffenen gilt, solange dieses Asylverfahren ist.
Wann die Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt werden soll, ist noch offen. Träger der Flüchtlings- und Sozialhilfe kritisieren die Bezahlkarte als Integrationshindernis und als Stigmatisierung von Geflüchteten. Befürworter sehen darin hingegen eine Möglichkeit, Migration nach Berlin weniger attraktiv zu machen.
Thorsten Gabriel war das aus der Redaktion Landespolitik. Und weiter nach Potsdam. Kenia war ja gestern. Jetzt kommt Rot-Lila in Brandenburg. Nach der Vereidigung vergangene Woche hat sich das neue Kabinett von SPD und BSW jetzt zum ersten Mal zu einer regulären Arbeitssitzung getroffen. Allerdings ist das auch schon die gleichzeitig letzte Kabinettssitzung in diesem Jahr. Wie da so die Stimmung war und welche Themen man sich als allererstes vornehmen will, das hat Landespolitikreporterin Amelie Ernst beobachtet.
So, herzlich willkommen zur ersten Kabinettssitzung.
Es ist ein bisschen wie am ersten Schultag in der neuen Klasse. Vorn am langen Kabinettstisch sitzt der alte und neue Ministerpräsident Dietmar Woidke und begrüßt die alten und neuen Ministerinnen und Minister links und rechts von ihm. Für manch einen und eine ist das alles neu, vor allem für die 3 Kabinettsmitglieder des BSW. Für andere sind Kabinettssitzungen längst Routine, so wie für Staatskanzleichefin Katrin Schneider von der SPD. Aber etwas ist doch anders heute. Rot-Lila statt Kenia.
2 Partner ist immer ein bisschen einfacher als 3 Partner. Das ist eine andere Situation. Aber ich denke, man muss sich das mal jetzt angucken. In den Chorverhandlungen hat es ja tatsächlich Vertrauensbildung gegeben. Das ist eine gute Basis zum Arbeiten. Und ich habe den Eindruck, dass hier an diesem Kabinettstisch wirklich alle wollen.
Ob es mit 2 Koalitionspartnern am Tisch wirklich einfacher wird, das kann heute noch niemand sagen. Erstmal ist die Atmosphäre entspannt. Auch SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg hat noch keine Angst vor harten Kontroversen, obwohl die Wagenknecht-Partei selbst gern das Bildungsressort besetzt hätte.
Also ich habe bisher überhaupt kein Problem in der Zusammenarbeit mit den Kollegen vom BSW wahrgenommen und ich bin mir sicher, dass uns beiden das Thema Bildung in Brandenburg so wichtig ist, dass wir immer zu guten Lösungen finden.
Auch die neuen Ministerinnen und Minister haben bereits erste Termine im Kalender. Gesundheitsministerin Britta Müller will sich erstmal um die Krankenhäuser kümmern.
Wir haben natürlich durch die Bundesgesetzgebung die Krankenhausreform, die wir jetzt umsetzen müssen. Ich werde morgen in Eberswalde vor Ort sein, das erste Klinikum besuchen, wo ja gerade die Standorte Angermünde und Prenzlau angekündigt haben, sich schon auf den strukturellen Umbau, der bedarfsnotwendig ist, zu machen. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt Prio 1 sein.
Der neue SPD-Wirtschaftsminister Daniel Keller hat zuallererst die Wirtschaftsförderung im Blick und für diese Woche noch einen Besuch in der PCK-Raffinerie in Schwedt geplant.
Na, zum einen geht es natürlich darum, weiter in den Austausch zu treten mit der PCK, mit dem Betriebsrat vor Ort, aber auch am Ende mit der Bürgermeisterin, um zu schauen, wie der Weg, der eingeschlagen worden ist, unter den Rahmenbedingungen auch fortgesetzt werden kann. Und ja, da wird es auch um das Thema der Beschäftigungsgarantien gehen.
Für Dietmar Woidke und seinen Stellvertreter, Finanzminister Robert Krumbach, steht über alledem aber das Thema Haushalt. Denn noch ist der für das nächste und das übernächste Jahr nicht beschlossen. Daran werde man auch rund um die Feiertage arbeiten, so Woidke nach der Sitzung.
Wir müssen mit dem Geld, was da ist, auskommen. Und das heißt, das wird sich nicht jeder Wunschtraum sofort erfüllen lassen. Und der Finanzminister Robert Krumbach hat heute noch mal sehr eindrücklich auch die Kolleginnen und Kollegen im Kabinett daran erinnert, dass für neue Ausgabenwünsche es momentan die falsche Zeit ist. Wenn Dinge dringend angegangen werden müssen, muss an anderer Stelle im selben Ressort, im selben Ministerium gespart werden.
Für alle Ministerinnen und Minister des neuen Kabinetts steht also erstmal Sparen auf dem Programm. Allzu lange Wunschzettel dürfte der neue Finanzminister spätestens nach Weihnachten kassieren.
Aufbruchsstimmung in Potsdam also, aber auch schon erste Warnungen im neuen Kabinett, Amelie Ernst berichtete. Tja, und konkrete Arbeit, die gab es auch schon, und da geht's um die AfD. Die neue Innenministerin Katrin Lange will Berichte zu einer möglichen neuen Einstufung der Partei durch den Landesverfassungsschutz Brandenburg prüfen. Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hatten nämlich ergeben, dass das Amt den Landesparteiverband von rechtsextremem Verdachtsfall zu gesichert rechtsextrem hochstufen wollte. Aus Potsdam, Nico Hecht.
Landesinnenministerin Katrin Lange, SPD, hat die Recherchen Spekulationen genannt. Sie könne zu den berichteten Vorgängen noch keine Aussagen machen, werde diese nun aber gründlich prüfen. Sie habe das Amt erst letzte Woche übernommen. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung hatten berichtet, dass der Brandenburger Verfassungsschutz ein Gutachten gefertigt hatte, auf dessen Grundlage der Landesparteiverband der AfD vom Verdachtsfall auf gesichert rechtsextrem hochgestuft werden sollte. Doch das sei ausgesetzt worden, begründet mit der Sorge, dass die AfD einen solchen Schritt als Einflussnahme der Politik auf die für den 23. Februar 2025 geplante Bundestagswahl werten könnte. Brandenburgs bisheriger CDU-Innenminister Michael Stübgen hatte schon Anfang Dezember gegenüber dem RBB eine Verschiebung der Einstufung aufgrund der bevorstehenden Wahl eingeräumt. Eine baldige Hochstufung sei durchaus möglich, so Stübgen damals. Man habe es laut Erkenntnissen des Landesverfassungsschutzes mit einer Radikalisierung bei der AfD Brandenburg zu tun. Die Partei reagierte mit Vorwürfen. Dem Verfassungsschutz sei bewusst, dass es sich bei der Einstufung um ein politisches Instrument gegen die Opposition handle, so AfD-Landeschef René Springer.
Nico Hecht war das aus Potsdam. Jede Woche stirbt ein Mensch auf Berlins Straßen. 53 Verkehrstote waren es in diesem Jahr bis heute. Der ADAC hat Unfallschwerpunkte in der Stadt untersucht und schlägt Alarm. Es hat sich an der neuralgischen Kreuzung wenig verändert, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, hieß es. RB24-Reporter Stefan Orschwart war an einem Unfallschwerpunkt in der Nähe des Alexanderplatzes.
Ein Feuerwehrauto bahnt sich mit Blaulicht einen Weg durch die Autoschlangen. Protesthupen von Lkw-Fahrern, Straßenbahnen spucken Passagiere an der Kreuzung Mollstraße und Otto-Braun-Straße aus. Radfahrer schlängeln sich vorbei. Ganz normales Verkehrschaos direkt am Berliner Alexanderplatz. Eine gefährliche Kreuzung laut Martin Koller, ADAC-Vorstand Verkehr Berlin-Brandenburg.
Das Problem ist, dass sich seit 2020 hier nichts verändert hat. Die Situation ist genau gleich. Die Anzahl der Unfälle sind gleich, die Anzahl der Beteiligten sind gleich. Und das alles, obwohl durch einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel eine deutliche Fahrbahnmarkierung für Radfahrer, hier schon vieles entzerrt werden könnte. Und das verstehen wir als ADAC überhaupt gar nicht, warum man mit einfachen Maßnahmen hier keine Verbesserung herbeiführen kann.
Ja, und so hat es dann 121 Mal im letzten Jahr hier an der Mollstraße geknallt. Die gefährlichste Kreuzung Berlins ist aber in Kreuzberg am Schlesischen Tor. 230 Mal hat es da im letzten Jahr gekracht, so Daten der Polizei, die der ADAC ausgewertet hat. Dort behindert eine U-Bahn-Brücke die Sicht. Die Straßen sind relativ eng. Autofahrer halten den Sicherheitsabstand stand nicht ein und wechseln ständig die Spur. Auch die Kreuzungen am Hauptbahnhof am Innsbrucker Platz sind Unfallschwerpunkte. In 60% der Unfälle sind Lkw- und Pkw-Fahrer schuld. Aber warum knallt es so oft an den Unfallschwerpunkten? Der ADAC hat das analysiert. Grund sind häufig unklare Verkehrsführungen, nicht markierte Radwege und das Verhalten der Autofahrer, so der ADAC. Wie kann man das ändern? Martin Koller.
Man muss frühzeitig wissen, was einen erwartet, damit man reagieren kann. Ansonsten führt das dazu, dass aus Zeitknappheit oder sonst irgendwas Reaktionen entstehen, die man nicht haben möchte. Und dazu helfen Beschilderungen und klare Lichtsignale.
Ein positives Beispiel ist das Frankfurter Tor. Vor 4 Jahren noch ein Hotspot in Sachen Unfallstatistik. Durch einen klar markierten Radweg gingen die Unfallzahlen um 1/4 zurück. Der Automobilclub ADAC bot sich auch erneut für Verkehrserziehung an. Die müsse verbessert werden.
RBB24-Reporter Stefan Orschwart war das über gefährliche Kreuzungen in Berlin und was man dagegen tun könnte, wohlgemerkt könnte, denn passieren tut zu wenig. Weihnachten steht vor der Tür und damit die immer wiederkehrende Frage, was soll ich nur verschenken? Vielleicht einen Hundewelpen? Das ist ja oft ein großer Traum, der aber schnell zum Albtraum werden kann. Immer wieder werden die Tiere günstig auf Online-Portalen verkauft. Dabei stammen sie aus illegalem Handel und werden durch Brandenburg hindurchgeschmuggelt, berichtet RBB-Reporterin Corinna Cerutti.
Besonders vor Weihnachten läuft die Produktion in den sogenannten Vermehrerstationen auf Hochtouren. Tierschützer warnen, dass Tiere als Geschenk den illegalen Handel weiter befeuern. Die Folgen für die Tiere und ihre neuen Besitzerinnen und Besitzer sind oft tragisch. Birgit Thiesmann von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten beobachtet den illegalen Handel seit über 15 Jahren.
Also neben den Tierarztkosten, die wirklich unglaublich hoch sind, muss man sich auch mal vorstellen, was das emotional mit den Menschen macht. Ja, man nimmt einen kleinen Welpen ins Haus, freut sich und dann hat man nichts anderes als Leid, Krankheit, sehr, sehr traurig.
Die EU stuft den Welpenhandel mittlerweile als organisierte Kriminalität ein, vergleichbar mit Drogenhandel. Entsprechend hart sind die Strafen. Tierschützerin Thiesmann.
Da ist ein Ehepaar, ein junges Ehepaar mit 5 Kindern, ja, mit Welpen gehandelt, ziemlich lange. Die Welpen sind alle gestorben an Parvovirose und da hat die Richterin wirklich einfach mal Tabula Rasa gemacht und die für 3 Jahre ins Gefängnis geschickt. Und 20.000 Euro Geldstrafe obendrauf. Also mittlerweile gibt es auch Haftstrafen dafür. Das ist keine Ausnahme mehr.
Für Interessierte ist der Tierschutz die bessere Anlaufstelle, erklärt Benjamin Goldberg vom Tierschutzverein Frankfurt-Oder.
Wir haben in einem 2-Schicht-System sind Helfer für uns ehrenamtlich in der Katzenstation tätig. Sprich, man lernt natürlich auch das Tier kennen und kann natürlich dann auch ganz anders vermitteln. Ja? Und das hat man halt gerade bei Jungtieren oder gerade wenn man das wirklich über das Internet macht. Wie gesagt, das ist da nur eine Geldgeschichte.
Auch die Polizei warnt auf ihrer Webseite vor dem Kauf von Tieren über Online-Portale. Mehr Informationen und Tipps finden Sie unter polizei-beratung.de.
Corinna Cerutti war das über den illegalen Handel mit Hundewelpen. Gerade zu Weihnachten boomt ja das Geschäft. Die bessere Devise wäre Finger weg.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB. Und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sie sind 70 plus und die Tanzfläche gehört Ihnen. Christa, Gitti, Karin, Sibylle und viele andere. Sie horten regelmäßig ab bei Veranstaltungen des Kreuzberger Vereins Wassertor e.V. Das Tanzvergnügen heißt Gitti und Gerda und ist für die 84-jährige Karin Küster eine besondere Abwechslung im Alltag.
Ich habe ja auch einen großen Bekanntenkreis, aber der wird ja auch immer kleiner. Die sind ja auch alle alt. Und so ist es schon schön, man hat immer ein Ziel und man freut sich, wenn man hierher kommen kann.
Ich komme sehr gerne hierher, weil man eine Beschäftigung hat. Man ist nicht alleine, man hat viele Freunde und das ist wunderschön.
Sagt die 79-jährige Gitti Alizadeh. Sie ist eine der Namensgeberinnen für das Projekt Gitti und Gerda. Mit diesem Projekt holt der Verein Wassertor alte Menschen aus der Einsamkeit. Zum Beispiel eben alle 2 Monate an einem Dienstagnachmittag auf die Tanzfläche. Aber auch an anderen Tagen treffen sie sich, erzählt Gitti Alizadeh.
Wir basteln. Welche machen Yoga und malen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Und so, dann treffen wir uns mal, wir gehen spazieren.
Das Projekt Gitti und Gerda ist eine Idee der Kreuzberger Sozialarbeiterin Susi Harpe. Sie entwickelte das Programm gegen Einsamkeit älterer Menschen während der Corona-Zeit. Um es weiterhin bekannt zu machen, klappert sie auch heute noch im Kiez die Häuser ab, klopft an Türen und spricht ältere Menschen auf der Straße an.
Die Häuser sind voll mit älteren Menschen und viele davon haben also weder einen Partner oder eine Partnerin noch oder eventuell auch gar keine Enkelkinder. Und deshalb glaube ich, dass die Menschen schon sehr, sehr einsam hier sind.
Wer nicht mobil ist, wird auch abgeholt von zu Hause. Das Tanzvergnügen und gemeinsame Ausflüge haben viele der älteren Menschen im Kiez miteinander verbunden. Manche sind sogar mutig und setzen sich aufs Motorrad bei einer jährlichen Trike-Tour ins Umland, ermöglicht durch ehrenamtliche Fahrer, die die Seniorinnen und Senioren als Sozius mit auf ihre Maschinen nehmen. Sozialarbeiterin Susi Harpe will mit Gitti und Gerda Aktionen Erlebnisse schaffen, die nachhaltig wirken. Die Tanzevents ziehen inzwischen auch jüngere Menschen an. Die beiden jungen Frauen, Frieda Otte und Laura Grigoschat, sind regelmäßig mit dabei.
Wir finden es total schön, dass es hier so generations- und auch kulturübergreifend stattfindet. Und so eine Räume finden wir total unterstützenswert. Und deswegen sind wir hier und es macht total viel Spaß.
Es ist immer ganz doll balsam für die Seele.
Auch Sozialarbeiterin Susi Harpe genießt die Tanznachmittage. Sie legt die Platten auf Ohne Frage zählen diese Nachmittage zu den schönsten Seiten ihres Jobs.
Es erfüllt mein Herz, es ist einfach toll und dafür sind wir da, einfach Freude zu schenken und Zusammenhalt, das ist das Wichtigste.
Und so schenken sie sich gegenseitig Freude, die Jungen und die Älteren, die neue Freundschaften knüpfen. Kreuzberg rockt bis ins hohe Alter und vielleicht steckt das ja auch noch ein paar Nachahmer an.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch in unserer App zu finden.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.